Herzlich willkommen zum Satzang. Erstmal vielen Dank an Devasetu, der das hier möglich macht und das JetzTV-Team. Ja, freue mich hier zu sein. Und viel reden tue ich ja meistens schon in meinen YouTube-Videos, die ich noch so nebenbei mache. Ja, deswegen Mutige, die Fragen haben, vor. Hat jemand eine Frage? Hallo Isabella erstmal. Sehe ich jetzt hier. Jawohl.
Hallo Jens, ich muss immer das Mikrofon erstmal suchen, um es anzumachen. Ja, ich habe direkt eine Frage. Ich glaube, mich zu erinnern, vor ein paar Jahren hast du doch beschlossen, keine Satsangs mehr zu geben, oder?
Vor ein paar Jahren, meinst du jetzt 2018 ungefähr?
Nee. Vielleicht, ja, so könnte es sein. Ich meine, auf dem Erleuchtungskongress in Berlin oder ich weiß es nicht mehr, irgendwann habe ich das so nebenbei mitgekriegt, dachte ich, und wollte dich fragen, wenn meine Erinnerung stimmt, was sich jetzt verändert hat wieder.
Also ich hatte mehrfach schon mit Satsang wieder aufgehört. Also ich habe ja mal im Jahr 2000 schon angefangen, für 2, 3 Jahre ungefähr. Das war allerdings damals noch sehr unregelmäßig, diese Internet-Satsang, so wie jetzt. Das gab es damals noch nicht. Dann habe ich nochmal, also 2014 wieder angefangen. Und 2018 wurde das dann durch eine längere Depression unterbrochen, bis Mitte 2019. Oder Herbst 2019 und Winter 2019 habe ich dann wieder Satsang gegeben. Und das letzte Mal, wo ich jetzt gesagt habe, ich ziehe mich erstmal zurück, das war jetzt zum Lockdown 2020. Kurz vor dem Lockdown, also im Januar, Februar muss es gewesen sein, 2020. Da hatte ich mal so beschlossen, erstmal jetzt nur noch so eigene Privatvideos quasi oder spirituelle Videos zu machen, aber so mehr so Videos zu machen in eigener Regie dann. Und habe aber immer gesagt, dass ich war eigentlich die ganze Zeit, auch während des kompletten Lockdowns, wo ich sehr zurückgezogen war, war ich eigentlich immer erreichbar. Ich habe immer in meinen Videos gesagt, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Meine Kontaktdaten sind öffentlich bekannt an mehreren Stellen. Und ja, so ein bisschen ein Cut war das schon da Anfang 2020, weil ich da auch meine Webseite dann abgeschafft habe. Weil das war ein Kostenfaktor. Und da habe ich mir gesagt, naja, muss nicht unbedingt sein und ja, da bin ich so ein bisschen geschrumpft. So, ja, was ist jetzt passiert? Ja, es ist, ja, aber wie soll ich das ausdrücken? Alles und nichts ist passiert. Also, das ist, sagt man immer so leicht, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe das ja schon mal früher, also im vergangenen Satz habe ich es auch schon erwähnt, ich habe das Shivaratri-Fest mitgefeiert, hier zu Hause allerdings, über Livestream verbunden, übers Internet mit einem hinduistischen Tempel in London. Und das habe ich also mehrfach gemacht. Und also das Fest wird monatlich wiederholt. Das ist eigentlich nur einmal im Jahr. Mahashivaratri nennt sich das dann. Und das wird aber in Indien monatlich wiederholt. Das sind so diese monatlichen kleineren Shivaratri-Feste, sind so wie Erinnerungsfeiern sozusagen monatlich. Ja, ich habe da mitgefeiert und da habe ich dann doch kurz vorher habe ich festgestellt, dass da trotz allem, was ich vorher schon geglaubt hatte, immer noch der Wunsch nach Erlösung oder Erleuchtung immer noch lichterloh in mir brannte. Und dann habe ich diesen Wunsch nach Erleuchtung vor dem Fest sozusagen Shiva dargeboten. Also erstmal Shivaratri ist die Hochzeit von Shiva und Parvati. Das ist eine mystische Hochzeit. Die Götter heiraten. Das männliche Unio Mystica, würden wir das nennen, im Christentum, in der christlichen Mystik. Ja, und da habe ich diesen Wunsch irgendwie abgegeben, kurz vor dem Fest. Also ich habe den in Shivas Hände gelegt und es gelang mir da offenbar tatsächlich wirklich loszulassen. Und dann habe ich dieses Fest irgendwie völlig vermasselt oder es hat alles nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt hatte, weil der Livestream plötzlich weg war. Die übertragen also nur das Mahashivaratri komplett live. Bei den anderen kleineren hören sie irgendwann auf mit der Übertragung. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann dachte ich so, Mensch, ist ja alles, jetzt geht das alles vor die Hunde, das wird alles nichts. Und ich hatte da so viel, ich habe hier große Vorbereitungen, 2 Tage lang Vorbereitungen. Ich habe indische Poster aufgehängt in meinem Raum hier und ich habe also toll eingekauft. Ich habe also richtig so ein Fest vorbereitet, wie eine Hochzeitsfeier richtig vorbereitet, mit allem drum und dran. Und bin dann aber ausgestiegen abends, als ich merkte, dass irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sagte meine Intuition nur, du musst dein eigenes Shivaratri-Fest feiern, so wie du das willst. Ganz unabhängig von dem Ritual. Die machen ja in Indien eine Puja, eine sehr ausgiebige, die ganze Nacht. Und ja, ich habe mich dann ausgeklinkt, habe ein bisschen Rotwein getrunken, habe was geraucht und bin dann schlafen gegangen. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, da dachte ich, oh Mann, du hast das alles verschlafen und vermasselt und es ist mal wieder alles. Und dann merkte ich aber sofort, nee, das war nur das Gehirngeplapper, was dann ansprang. Aber ich merkte sofort, hier ist irgendwas anders. Und ich kann das nicht beschreiben. Es war so ein Gefühl wie, als ob ich, obwohl ich an dem Morgen sehr nüchtern dann war, hatte ich das Gefühl, als ob ich dauerhaft auf LSD wäre irgendwie so. Also wie auf LSD war das. Ich hatte so ein Einheitsgewahren, was ich so noch nie wahrgenommen hatte. Also so ein natürliches Einheitsgewahren. Ich kann das nicht beschreiben. So ein einfach alles zu sein irgendwie war plötzlich klar. Also dass ich das alles bin irgendwie. Und das war nicht ein Denkprozess, sondern das war wirklich fühlbar. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass offenbar dieser Wunsch angekommen ist bei Shiva und dass er tatsächlich mir irgendwie eine Art Transzendenz geschenkt hat. Und das Verrückte ist, dass ich auch noch Geburtstag hatte am 29.04. dann. Es war also ein Shivaratri-Fest, was vom 28., das ist die Nacht, ja, vom 28. auf den 29. ging. Und ja, das fiel sozusagen dann mit meinem Geburtstag zusammen und ja, es ist... Ich kann nur sagen, es ist das schönste Geburtstagsgeschenk, sozusagen, wenn man es so bezeichnen mag, was ja nicht ganz für mich ist so, aber es ist das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich je erhalten habe. Und ich habe dann festgestellt in den Tagen danach, dass es konstant war, dieses veränderte Gewahren. Und ich habe, als ich dann das zum ersten Mal bemerkte morgens, habe ich gleich an Eckhart Tolle denken müssen, an diese Erleuchtungsstory von Eckhart Tolle, der sowas Ähnliches beschrieben hat, nur unter ganz anderen Umständen. Also er hat da beschrieben, dass er abends depressiv ins Bett gegangen ist und am nächsten Morgen war alles klar. Und so ein bisschen so war das bei mir auch. Und ich konnte es mir nicht erklären. Also seitdem ist die Liebe, die ich für alles empfinde, so viel stärker geworden und das Mitgefühl und alles, sodass ich auch dann nach ein paar Wochen merkte, ich möchte wieder Satsang geben. Einfach, ich möchte wieder was aktiv auch machen für Menschen, die auf der Suche sind. Und ja, da bin ich wieder jetzt. Ja.
Klasse, ja. Und die Depression, ist die immer noch da, dennoch?
Bei der das hat jetzt bei mir mit nichts zu tun mit der Depression. Das war jetzt keine Depression in dem Sinne. Ich habe das nur, ich hatte depressive Gefühle abends, weil ich frustriert war, aber das war jetzt keine Depression so. Aber momentan habe ich mit Depressionen nichts zu tun eigentlich. Ist nichts weiter so. Ich hatte schon immer seit meinem 14. Lebensjahr sich wiederholende Depressionen. Und ja, im Moment geht's eigentlich so.
Und wenn wieder eine auftauchen, na, das ist, kann man jetzt so nicht sagen würde, das ist ja reine Vorstellung jetzt, ne? Aber damals, als das da war, diese, sagen wir mal, Verstimmung depressiv, wie hast du das wahrgenommen? Diese ja nicht so schönen Gefühle. War dann ja, die Identifikation komplett da oder durfte das damals da sein?
Also das ist eine lange Geschichte, wie sich die Depression im Laufe meines Erwachensprozesses, also ich habe das ja auch schon mehrfach erzählt, dass der 1988 angefangen hat mit einer Initiation, mit einer Guru-Initiation, richtig. Und ja, ich habe dann ab dem Jahr 2000 dauerhafte Bewusstseinsveränderungen realisiert, die auch nicht mehr rückgängig waren. Die waren, es ging immer nur in eine Richtung. Und die Tendenz war eigentlich über die ganzen Jahre immer so scheibchenweise alle 10, 12 Jahre, dass die Identifikation sich irgendwie erweitert hat. Also das Bewusstsein sich dauerhaft erweitert hat auf, ja, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, grobstoffliche Welt, feinstoffliche Welt, kausale Welt, diese Dreiteilung der Hindus, die die machen. Da gibt es ja drei Welten sozusagen. Also unsere Welt ist unterteilt quasi in drei Bereiche, wenn man so will. Und ja, mein Ego hat sich dementsprechend alle 12 Jahre ausgedehnt, also erweitert. Und die Depressionen haben sich über die Jahre dann verändert. Also die wurden auf eine gewisse Weise immer leichter, weil sozusagen immer weniger Identifikation mit dem, das Verrückte ist, je weiter das Ego wurde sozusagen, desto weniger stark war die Identifikation mit dem Körper, mit der Person. Also das ist so ein langsamer Erweiterungsprozess gewesen, ja, der dann auch die Depression abgemildert hat, also leichter ertragbar gemacht hat, weil ich nicht mehr so egomäßig, weil ich immer weniger mit dem Ego involviert war. Und die letzte Depression hatte ich ja 2018 bis Mitte 2019, also 1,5 Jahre ungefähr. Und die war irgendwie anders als die früheren. In der Hinsicht erstmal, dass sie länger war, also viel länger, auch sehr schwer, also vom Leidensdruck sehr hoch war. Allerdings ist das alles so für den Körper, für die Person. Also, und 2018 war es auch schon so, dass ich relativ wenig, also ich war eigentlich nur noch, wenn man so will, mit diesen Zeugen identifiziert, dieses Zeugengewahren, was eigentlich permanent war da schon. Und deswegen war ich auch, das Verrückte war, ich habe das wirklich so wie so eine, ja, das ist wirklich wie so ein doppeltes Erleben, habe ich das immer erlebt. So, also auf der einen Seite war ich vollkommen frei während der Depression von der Krankheit. Ich war mir ständig bewusst, dass ich selbst, also das, was ich bin, nicht krank ist. Und das hat es sehr viel leichter gemacht, das zu ertragen. Auf der anderen Seite hat der Körper oder die Person, dieses Wesen hier, das ist ja, Depression ist ja auch Gehirnstoffwechselveränderung, das ist Leid. Also das ist einfach für den Organismus totaler Stress. Und ich hatte es auch mit Angst, viel Angst, Sozialängste und so ganz stark. Und ja, trotzdem konnte ich diese 1,5 Jahre relativ gut durchstehen. Also es war für ich glaube, das war fast für meine Angehörigen oder die Menschen, die mir nahestanden, meine damalige Freundin, war das alles viel schlimmer, glaube ich, als für mich, so fast schon. Also hatte ich manchmal das Gefühl, ja. Und wenn jetzt noch mal was wiederkommt, ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht, wie viel Ego jetzt noch hier ist, irgendwie so, ob das noch irgendwas ist. Also ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich so frei, dass ich eigentlich einen ganzen Tag eigentlich immer ständig, ich bin eigentlich immer glücklich. Und das ist aber nicht so eine Glücklichkeit, die so emotional ist, sondern die ist eigentlich immer, die ist so drunterliegend unter allem. So eine stille Freude oder Seligkeit, ja, Satchitananda nennt sie. Ich weiß es nicht, ob es das ist schon, keine Ahnung. Vielleicht kommt da auch noch mehr. Ich will da nichts ausschließen, ja, aber ich werde die nächste Depression, falls noch eine kommt, auch durchstehen.
Vielleicht also. War das die letzte, wo nochmal alles hochkam, um angeschaut zu werden, also quasi unter dem Bett nochmal sauber gemacht wurde. Ja. Die letzten Überreste sozusagen, könnte ja sein. Und was hat's denn oder was hat's denn mit der dunklen Nacht der Seele auf sich, die ja auch bei vielen so benannt auftaucht? Vielleicht war's auch das?
Ich würde mal sagen, meine dunkle Nacht der Seele, die hat schon viel früher begonnen. Also im Grunde fing die schon mit 14 an, als diese ersten Depressionen auftauchten. Natürlich ist sie jetzt im spirituellen Kontext so da noch nicht so zu definieren gewesen. Also im Grunde habe ich so eine dunkle Nacht der Seele gehabt, also bisher zumindest, die immer auf die Depressionen verteilt war. Das ist so mein Eindruck einfach. Es ist immer so, alle paar Jahre ging das weiter und ich musste wieder durch die Hölle. Und da wurde relativ viel Karma auch, denke ich mal, verbrannt. Also ich habe mich immer nach den Depressionen relativ erleichtert so gefühlt und war auch bereit, so mich neuen Sachen zu widmen. Das war immer so auch, dass Depressionen dann auch so, ja, neue Impulse gesetzt haben für das danach dann. Und ja. Was war nochmal jetzt die ursprüngliche Frage?
Du hast dir eigentlich schon beantwortet, ob es die dunkle Nacht der Seele war. sozusagen, und weil viele sprechen davon, kurz vorm Aufwachen, allerdings glaube ich so eher definiert oder auch danach nochmal.
Danach weiß ich nicht. Also was heißt Aufwachen? Also ich, bei mir ist das ja sowieso, ich kann ja nur von mir da berichten, und ich kann nur sagen, mein Erwachungsprozess ist extrem lang. Der fing 1988 an, und seitdem bin ich wie ein Junkie an der Nadel, quasi an der Erleuchtungsnadel sozusagen. Ja, ich komme nach 1988 gab es für mich nichts Wichtigeres mehr als Erleuchtung, nie wieder. Also bis heute nicht. Und deswegen dauert auch wahrscheinlich meine dunkle Nacht der Seele entsprechend lang. Also ob danach noch was kommt in der Richtung, keine Ahnung. Kann sein. Es ist ja auch immer so die Frage, nicht? Ab wann nenne ich es Erwachen? Wie definieren wir Erwachen und Erleuchtung? Also ich mache da schon einen Unterschied zwischen diesem Erwachensprozess und dann letztlich der finalen Befreiung. So.
Ich für mich habe das so definiert, Erwachen ist, wenn das Zeugenbewusstsein da ist. Also wenn man sich definiert als der Zeuge sozusagen, und dann passiert irgendwas nochmal, so meine Vorstellung, weil ich, das ist ja hier nicht passiert, wo dann so dieser endgültige Switch stattfindet, und das passiert, was du eigentlich jetzt vorhin erzählt hast mit diesem Einheitsbewusstsein, wo es keine Trennung mehr gibt. So ist meine Vorstellung. Man soll ja keine Vorstellung haben, ne? Wäre besser, aber ist halt da.
Natürlich, das ist alles völlig in Ordnung. Also demnach, nach Daten, was du jetzt sagst, dann wäre mein Erwachen dann begonnen 2012, weil sich da das permanente Zeugengewahren einstellte. Das ist allerdings so tricky, weil man kann das auch vom Verstand her so glauben, dass das so schon ist. Also dieses Zeugengewahren, also ich habe das daran aus erkennen können, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, durch den Schlaf unterbrochen zu sein in irgendeiner Form. Also ich rede jetzt nicht so von Wachschlafzuständen, wo man also ganz bewusst den Schlaf durchlebt wie eine Meditation, so nicht. Das ist mehr so, der Schlaf war bei mir immer komplett so wie so ein Schalter aus, weg und am nächsten Morgen wieder da. Und das war früher das Gefühl immer, ich war unterbrochen, so der Schlaf war dazwischen. Und ab 2012 war das so, dass ich so ein Kontinuitätsgewahren habe, so ein Gefühl von permanenter Kontinuität im Bewusstsein. So. Also so eine Art zeitloser Zeuge, der auch nicht davon abhängig ist, ob ich jetzt mich gedanklich darauf fokussiere, auf das Zeugen oder nicht. Ja, das ist so unumstößlich, so monolithisch, also das hat so was Stabiles. Und ja, das wäre dann wäre ich quasi 2012 so richtig erwacht, sagen wir mal so. Und ja, ist schwierig, wie man das so, wo man da so die Grenzen setzt, ne? Also ich hatte so das Gefühl, so richtig aktiv, dass ich was davon hatte für den Alltag, fing das schon im Jahr 2000 bei mir an. Sonst hätte ich ja damals auch nicht Satz angegeben. Ich hatte da schon so eine permanente Bewusstseinsveränderung. Allerdings war es von 2000 bis 2012 wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, noch immer, der Schlaf ist eine Unterbrechung einfach. Da ist einfach zack, ein Cut, so immer wieder, so. Und das hat sich dann später geändert, so. Allerdings, das, was im Jahr 2000 sich da schon eingestellt hat, war so ganz klar das Gefühl, deswegen hatte ich mir damals auch den Namen ausgesucht, dass ich nicht der Handelnde bin eigentlich, dass das alles läuft irgendwie so. Das war so eine Erleichterung, dass ich damals schon glaubte, das ist alles. Also das ist die Erleuchtung und so, ja, also mein jugendlichen Leichtsinn damals mit 35, sag ich mal. Ja, und ja. Ich habe dann später mich zurückgezogen, weil ich merkte, da fehlt was. Im Jahr 2003, 2004 so merkte ich langsam, da fehlt was. Irgendwas stimmt nicht, und dann deswegen habe ich mich dann zurückgezogen.
Solange diese Suche noch läuft, ne, kann es das ja auch noch nicht gewesen sein.
Ja, wobei das mit der Suche, also ich war felsenfest überzeugt ab dem Jahr 2000, dass ich nicht mehr auf der Suche bin. Ich war ganz sicher, jedenfalls am Anfang, die ersten Jahre. Und später merkte ich das dann, so nach ein paar Jahren, da fühlte ich das so, weil ich hatte es mal, der Verstand ist sehr trickreich, indem man Sachen verdrängt, so verdrängt, dass man das Gefühl hat, die sind weg. Also wirklich, man kann das dann glauben, so da ist nichts mehr so. Und ich war selbst ab dem Jahr 2012, war ich immer noch nicht sicher, immer noch waren so Phasen, wo ich dachte, Mensch, vielleicht habe ich die Suche doch noch verdrängt. So. Und dann jetzt vor kurzem, also in diesem Frühjahr, zeigte sich das dann nochmal richtig, bevor ich diese Feste mitgefeiert habe. Und da habe ich das irgendwie gemerkt, dann richtig so. Und das ist so im Herzen hier, das ist so emotional, das fühlt man richtig tief im Herzen. Das ist so eine Sehnsucht, eine ganz tiefe Sehnsucht. Letztlich ist dieses, der eigentliche, das Entscheidende ist letztendlich wirklich diese, Karenz hat es ja auch so ähnlich beschrieben, ja, dieses Nicht-Ereignis hat er das, so ein Nicht-Ereignis hat er das genannt, ja, also irgendwie passiert was, aber irgendwie passiert überhaupt nichts, so, und wenn das nicht durch ist, die Inder nennen das, glaube ich, Nirvikalpa Samadhi, wenn der nicht durchlaufen wurde, dann kommst du immer wieder, hast du immer noch was von deinem Ego, sag ich mal. Da ist immer noch irgendwas, was wieder auftaucht. So. Keine Ahnung. Aber ich kann es noch nicht mal sicher sagen, dass es das bei mir wirklich ist. Also ich bin immer vorsichtig. Also ich gehe jetzt einfach nach der überwältigenden Liebe, die ich in mir spüre, die einfach sich Ausdruck verleihen will. Und deswegen gebe ich sehr gerne Satzung. So.
Ich frage mich immer wieder zwischendurch, so wenn, also bei mir hier, wenn die Gedanken beobachtet werden können, ne? Und der Fokus sich weitet, dann ist aber immer konstant und permanent dieses Ich-Gefühl da. Also die Identifikation dennoch, ne? Und ich frage mich, ob das eher an einem Gefühl liegt, weil die Gedanken können sehr, sehr gut beobachtet werden. Aber da ist auch der Gedanke, also da ist auch das Gefühl, dass ich der Beobachter bin, taucht immer wieder auf. Ne? Und ich frage mich, wo hängt es denn jetzt eigentlich da immer noch? Also das heißt ja immer, der Verstand steht im Weg, also die Gedanken, Verstand definiert als kompaktes Etwas, Körper, Gefühl, Denke, also Gedanke, oder Verstand definiert nur Denken, weil das kann ja beobachtet werden, und ja, ich verstehe es nicht. Also da bewegt sich, also es bewegt sich innerhalb, manchmal sekundenweise irgendwelche Erfahrungen, die da sind, also Einheitsbewusstsein, sekundenlang, aber also das habe ich schon erzählt, dass Stille und Lärm, die im Raum waren, plötzlich eins war, ich habe dann lärmende Stille dazu gesagt, es dauerte irgendwas unter 10 Sekunden, oder letztes Mal betrat ich die Küche und eine mir liebe Person ist verstorben und plötzlich war die ganze Küche dieser Mensch, also diese Person, ohne dass körperlich was da war oder so. Also überall, wo ich hingeschaut habe, dachte ich gehe durch das Energiefeld dieser Person durch. So war's halt, ne? Aber ansonsten, kannst du da was zu sagen? Was hängt da?
Also erstmal Verstand, hattest du erwähnt, der umfasst eine ganze Menge. Also ich hatte früher auch geglaubt, das ist nur das verbale Denken oder so, das ist der Verstand. Nee, der Verstand, der beherbergt auch die sämtliche Sinneseindrücke und. Also das ist so, der Verstand ist sozusagen, also wenn man jetzt das aus dem Ego sieht, vom Ego aus sieht, dann ist der Verstand so alles, also alles. Also ich hatte so kurz, bevor das bei mir dann so, da, was sich veränderte nochmal, da hatte ich das Gefühl, es ist alles Verstand. Also alles, was ich wahrnehme, alles, dieser sogenannte Zeuge auch und so. Ich habe das irgendwie, irgendwann habe ich das alles so innerlich in die Tonne gekloppt. So. Ich habe nur gemerkt, das ist alles irgendwie korrumpiert durchs Ego. Alles, 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 alles. Und dieser letzte Schritt, der ist mir nur, also der war bei mir begleitet oder ermöglicht, sage ich mal sogar, denke ich mal, ermöglicht durch Loslassen. Also wirklich vollständiges Loslassen. Ich war wirklich so durch mit dem ganzen Gesuche, dass ich am Ende, nach 34 Jahren intensiver Suche, habe ich dann gesagt, und nach vielen Irrtümern und Illusionen habe ich einfach gesagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich lege es in deine Hände. Und das habe ich dann wirklich gemacht, offenbar. Sonst wäre ja nichts passiert wahrscheinlich so. Also das ist erstmal so der Hinweis auf, weil du sagtest, was fehlt da so? Also im Grunde, du glaubst jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, ich unterstelle es mal einfach jetzt, kannst ja gleich korrigieren, du glaubst, du könntest was tun irgendwie, vielleicht noch. Vielleicht ist es dann auch so ein Glaube, dass du könntest noch was tun dafür oder müsstest was tun, aber das ist nicht so. Es ist eigentlich eher genau das Gegenteil. Alles, was wir tun, meinen zu tun dafür, das ist fast, als wäre es dagegen. Aber es ist natürlich auch Quatsch, weil die Dinge, die geschehen, sind ja auch richtig so, dass sie geschehen. Also alles gehört dazu, jede Handlung. Und man kann meditieren, man kann alles Mögliche machen. Also das ist, schadet natürlich nicht. Nur es bringt auch, man kann Erleuchtung oder man kann dieses letzte, dieses eigentliche, dieses sogenannte Nicht-Ereignis, die eigentliche Befreiung kann man nicht erreichen durch eine Handlung oder durch irgendeinen Gedanken oder irgendein, was man tun könnte. Das Beste ist wirklich komplett alles fallen zu lassen. So. Und was du so beschrieben hast mit diesen kurzen Phasen von Bewusstseinserweiterung oder Einheitsgewahren, das sind so häufig Vorboten von permanenten Transzendenz. Also Ken Wilber hat das so beschrieben, es gibt so Plateau-Zustände, die fangen irgendwann an und die gehen auch nicht mehr weg, also die gehen nicht mehr zurück. Das ist so eine Entwicklung, die geht eigentlich immer nur in eine Richtung, wie der Fluss nur in eine Richtung fließt. Wenn erstmal so eine Plateauphase realisiert ist, dann bleibt die konstant und kann nur noch sozusagen nach oben erweitert werden. So. Und ja, das, wenn das so phasenweise ist, kann es sein, dass dann so eine Plateauphase irgendwann beginnt. So, da kann ich dir nur sagen, kannst du echt dich völlig entspannen, weil die kommt sowieso irgendwann. Wenn da sowas kommt, wenn eine dauerhafte Bewusstseinsveränderung, egal wie vollständig oder tief die ist, dann, das muss ja nicht so scheibchenweise wie bei mir sein. Es gibt ja auch andere Fälle, wo das ein Block vielleicht passiert ist. So, das ist zwar, glaube ich, selten, dass so plötzlich auf einmal alles passiert, aber ist ja egal, es kann ja passieren. Ja, also man weiß, ich kann über deinen Weg ja jetzt kaum was sagen, so, ja, weil es, ich kann noch nicht mal viel über mein, also ich kann zwar über meinen Weg was sagen, aber ob ich das so richtig letztlich verstehe, alles so, wie ich das bisher begreife, das ist ja noch die Frage. Das werde ich dann spätestens sehen, wenn ich physisch sterbe. Da kommt, das ist der Moment der Wahrheit dann am Ende. Spätestens dann platzen die letzten Illusionen, wenn noch welche da sind. So. Ja, im Grunde ist es einfach ja schön, dass du da so was erlebst in der Richtung. Das ist ja, bei mir fing das auch so an. So, ich hatte, bei mir war das aber nur einmal kurz, so vor dem Jahr 2000 war das direkt. Da habe ich so auch so eine Vorphase, so ganz kurz, ein paar Sekunden sowas erlebt. Ich habe dann ein paar Sekunden das erlebt, was dann im Jahr 2000 dauerhaft sich manifestiert hat. So.
Naja, aber heute ist so der Frust- und Depri-Tag, ne? Und weil du fragtest, ja, vielleicht tust du noch etwas, ne? Und da ist schon das intensive Gefühl, ha, du stehst dir selber im Weg, ja, und dann wird wieder registriert, ist doch nur ein Gedanke, ja. Und dann heute ganz massiv, lass doch mal los, dann geht wieder der nächste Gedanke. Wer kann's ja nicht loslassen? Und ja. Dann war das wieder so, man möchte sich aus dieser Zelle boxen, ne? Und registriert, es geht nicht. Ich kann nichts machen einfach, ne? Aber es fühlt sich wirklich, solche Tage fühlen sich echt nicht gut an, ne? Kosten viel Energie. Ja. Aber da ist eher so nicht die, die denkt, sie kann was machen, sondern eher so die, die denkt, sie macht was falsch oder nicht richtig. Aber das ist dieselbe Münze, nur andersrum.
Genau, denn auch diese Idee, loslassen zu müssen, dieses Loslassen, das konnte ich ja auch nicht machen in dem Sinne. Ich habe schon so oft solche Gebete gebetet früher. Ich habe schon so oft zu Gott gesagt, ich lege mein Leben komplett in deine Hände und den Wunsch nach Erleuchtung sowieso, das habe ich schon so oft abgegeben. Aber ich habe es nie wirklich abgegeben, sozusagen. Also das ist das eine, was du denkst, und das andere ist, was im Unterbewusstsein eben noch verdrängt ist oder da ist einfach nur. So, und das kann man eben nicht wissen in dem Moment.
Also ich nehme das schon so wahr, wenn ich sowas sage wie ich gebe jetzt alles ab oder ich lass los, dass da in den Situationen definitiv das Ich da ist, was ich erhoffe, dass es danach dass es besser ist oder sich was tut. Ne? Das ist ganz sicher kein wirkliches Loslassen, wie du es geschildert hast.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe früher auch immer so losgelassen, so, ich lasse jetzt komplett los, ich gebe mich total Gott hin und dann geht es mir gut, dann ist alles gut. So, das ist ja nicht loslassen. Also, weil ich habe die, aber genau wie du es beschrieben hast, ich hatte auch die Erwartung immer noch, wenn ich jetzt nur genug loslasse, dann klappt es schon irgendwann so. Und erst als ich so richtig zum Schluss, aber wie gesagt, das habe ich auch nicht machen können in dem Sinn. Warum habe ich ausgerechnet an diesem Abend komplett aufgegeben, offenbar. Ich weiß es nicht. Ich war so wie immer eigentlich. Ich habe eigentlich alles so wie immer gemacht, im Grunde in meinem Leben. Ja. Also ich will damit sagen, es ist kein Verdienst meinerseits. Es ist einfach am Ende göttliche Gnade gewesen, dass dann, ja, wieder mal, dass es wieder weiterging, dann der Weg weiterging. So. Wer lässt das Loslassen los? Das ist auch immer diese Frage. Am Ende, gibt ja diese Zen-Anekdoten. Ich weiß nicht, ob du was kennst, so auf dem Zen-Buddhismus. Und da gibt es dann auch eine Geschichte, da kommt dann der Schüler immer zum Meister und sagt, Meister, ich habe losgelassen, ich habe wirklich losgelassen. Dann schickt der Meister weg, nee, 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 das war noch gar nicht so. Komm mal in einer Woche wieder und so, und dann schauen wir weiter. Und dann kommt er dann später wieder und so. Ah, ich habe jetzt wirklich losgelassen. Ich habe wirklich so losgelassen. Dann erzählt er ein Beispiel. Ich kriege die nicht mehr genau zusammen, aber nachdem er ihm also dann wortreich quasi bewiesen hat, wie doll er losgelassen hat und alles Mögliche, also er wäre jetzt auch bereit, sofort Harakiri, sich den Bauch aufzuschlitzen und sonst was, also ich schmück das mal ein bisschen aus jetzt, da sagt der Zen-Meister am Ende, nein, du hast noch nicht losgelassen, denn du hast das Loslassen noch nicht losgelassen. Ja, also du hängst da jetzt noch in diesem Loslassen-Modus sozusagen, weil das ist deine Idee. Wenn ich nur genug loslasse, dann bin ich frei. So, ja. Und wann es dann am Ende wirklich klappt mit der Hingabe? Wer gibt die Hingabe hin am Ende? Ne? Also ich kann nur sagen, es lohnt sich, auf der Suche zu sein und die auch, wenn man spürt, da ist Sehnsucht und Suche, also da ist was. Sehnsucht, ja, oder ein Wunsch nach irgendwas. Es ist auch richtig und wichtig, dem nachzugehen. Bis es sich eben irgendwann erschöpft oder irgendwie anders erledigt, keine Ahnung. Also ich habe das von mehreren Leuten schon mitgekriegt, dass es immer scheinbar so ein Strickmuster irgendwie, dass man sich in der Suche verausgabt sozusagen, wirklich bis zum Letzten und wirklich alles probiert, was persönlich in Frage kommt. Also nicht für jeden kommt alles in Frage so. Also das, was für mich in Frage kam, habe ich ausgelotet. Und um dann am Ende damit quasi zusammenzubrechen und zu scheitern. Ja, das ist im Grunde die Suche ist ein Prozess des Scheiterns komplett. So. Aber dem musst du gegangen sein, weil es nützt ja nichts, die Sehnsucht ins Unterbewusstsein zu verdrängen. Weil dann kommt der Wunsch über andere Wünsche. Dann denkt man plötzlich, ach, jetzt will ich aber doch mal reich werden oder sowas, ja, oder sonst was erreichen. Ja, der Wunsch kommt dann immer wieder. Er maskiert sich dann vielleicht sogar, versteckt sich hinter anderen Wünschen. So.
Ich habe schon so oft gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese blöde Erleuchtung und die Suche. Und das ist so auch anstrengend. Und naja, und ich finde mich immer wieder mit größter Freude bei Satsang täglich, ne? Und dann aber mit großer Freude, wenn ich höre. Ja, und da registriere ich definitiv, dass es von alleine läuft. Ja, da kann ich nichts gegen machen.
Ja, sehr schön. Ja, das ist, was ich auch noch sagen wollte. Es ist wichtig, dass man auf der Suche sich dann Sachen eben sucht, die einem dabei auch Spaß machen. Also man soll sich nicht quälen ich hätte ja auch mit 23 Zen-Buddhist werden können und mich zwingen können, da jeden Tag mir die Beine zu verrenken und mir weh zu tun selber sozusagen und mich einer harten Disziplin auszusetzen, habe sofort gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und ich habe auch früher so relativ längere, paar Jahre so richtig, na, asketisch nicht, aber ich habe schon auf Dinge verzichtet, die mir wichtig waren. Ich habe jahrelang überhaupt keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht, kein Fleisch gegessen. Mindestens 2, 3 Jahre damals. Durchgehend so. Und das war ich einfach nicht. Also es war gut. Gesundheitlich ging es mir sehr gut in der Zeit so. Und ich bin auch sehr klar geworden im Geist so damals, aber ich habe dann später wieder angefangen, unsolider zu leben. Und ich bin irgendwie so durch den Spaßfaktor, ich bin so ein Genussmensch einfach und ich eigne mich mehr so für Tantra und Ekstase und diese Geschichten so. Oder Drogenkonsum oder sowas, ja. Also da bin ich eher so für zu haben. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das so für mich gefunden habe, alles. Und dann habe ich es auch wirklich durchgezogen, die Dinge, die mir wichtig waren. Und auch Satsang, Advaita Vedanta habe ich mit 1998 kennengelernt, über Bücher damals noch am Anfang. Und ja, dann später Satsangs auch miterlebt und auch selber dann gegeben, ein bisschen früh noch, aber naja, war auch schön, damals auch schon schön. Ja, Dinge, die einem wirklich Freude machen, dann ist die Suche gar nicht so schlimm. Also, aber das dann auch intensiv machen, wirklich sich, ja, wirklich alles geben, sozusagen. Das ist eine gute Sache. Und noch was wollte ich sagen, genau. Es lohnt sich deshalb besonders, also es ist wirklich wahr, wie es in der Bibel steht, klopft an und es wird euch aufgetan. Ich glaube, jeder Mensch, der ernsthaft nach Befreiung sucht, wirklich ernsthaft nach Befreiung sucht, der wird da auch vorankommen. Es ist wahrscheinlich so, dass nicht jeder in jedem Leben, sag ich mal, jetzt zur absoluten Erleuchtung finden kann, weil er vielleicht dafür nicht oder bei seinem Lebensplan da jetzt auch nicht so für geeignet ist. Aber jeder Mensch entwickelt sich ständig auch spirituell weiter. Auch die Menschen, die jetzt nicht bewusst nach Erleuchtung suchen. Jeder Mensch entwickelt sich spirituell weiter durch das ganz normale Leben. Und jeder, der irgendwann dann das Ziel ausmacht für sich selber, Befreiung vom Leid oder ja, Befreiung zu finden, vom Ego sozusagen, vom Ego-Leid, dem wird irgendwann aufgetan. Es ist nicht unbedingt dieses Leben. Aber gut, ich sehe es auch, für mich ist Reinkarnation ein Fakt, also für mich jetzt. Aber das ist vielleicht nicht für jeden so. Deswegen sehe ich das mittlerweile sehr entspannt so. Wenn es nicht in diesem Leben, was wird es vielleicht im nächsten dann, ja. Weil das, was man wirklich, ich sag mal so, das, was man wirklich an Freiheitsgraden dazu gewinnt, durch die Entwicklung, durch die Beschäftigung mit diesen ganzen Sachen, das hat immer eine Auswirkung. Auch Satsangs oder Meditation, alles hat eine Auswirkung da. Alles, was ich wirklich mit Ehrlichkeit mache oder mit Hingabe mache und wirklich mit Energie mache, dann auch. Das wird mich voranbringen und die wirklich, naja, sag mal so, bei mir war es wirklich so, dass wenn das Bewusstsein sich erstmal geweitet hatte, dann war das, blieb das auch so. Und ja, also wenn ich jetzt früher gestorben wäre zum Beispiel, hätte ich den Weg genauso im nächsten Leben weiter fortgesetzt dann. Das ist meine feste Überzeugung. Also, und ich glaube auch, dass genau so diese Sachen. Zum Beispiel so erstaunliche Phänomene wie Ramana Maharshi passiert sind, der mit 17 so viel auf einmal quasi realisiert hat, scheinbar, weil wir kennen ja seine vergangenen Leben gar nicht. So. Ja, der hat wahrscheinlich in seinem vergangenen Leben auch sämtliche Sachen schon durchlaufen, hat vielleicht wahnsinnig lange schon Jahrzehnte oder mehrere Leben vielleicht schon nach Erleuchtung gesucht und dann in diesem Leben, in dem er jetzt dann war zum Schluss, in seinem letzten Leben, als Mensch, sage ich mal jetzt so, ja, da hat er dann plötzlich, da fehlte einfach nur noch so ein letzter Funken offenbar. Und ja, es geht nichts verloren auf dem Weg, nichts. Nur Illusionen gehen verloren. Nur Illusionen. Wahrheit geht nie verloren. Illusionen gehen verloren. Und das ist auch gut so.
Wie machst du deine Satsangs? Hast du irgendwelche Übungen für die Leute?
So spontan würde ich sagen, nein. So speziell, also, sagen wir mal so, ich gebe gerne das weiter, was mir geholfen hat. Und das war zum einen, gut, das kann ich nicht aktiv weitergeben, das muss der andere sozusagen wollen. Auch das eine, was mir wahnsinnig geholfen hat, war eben diese Guru-Verbindung, die ich ab dem Jahr 1988 hatte mit Satya Sai Baba. Die war einfach, die ist auch nie weggegangen. Also ich hatte einen Guru, der ja mein Herzguru auch wirklich war. Also das, da gab es gar keinen Zweifel irgendwie so. Das ist mir so passiert sozusagen. Da bin ich irgendwie so durch einen Freund quasi reingestolpert in die ganze Sache. Und ich war damals aber schon auf der Suche nach ja irgendwas. Also ich wusste noch nicht so genau. Ich hatte schon von der Erleuchtung gehört, genau. Ja. Und das andere, was mir, was zeitgleich damit kam, war eine Mantra-Initiation. Also jemand, ein Freund von mir hat mir ein Mantra, das Gayatri-Mantra, vorrezitiert. Und das mache ich auch häufiger so in Satsangs, dass ich das so auch rezitiere dann für die anderen. So, ansonsten, vom Konzept her stehe ich sehr nah bei Advaita Vedanta, also bei der absoluten Einheitslehre sozusagen. Das ist für mich, können wir vielleicht mit dem Satz ausdrücken, es gibt nur Gott oder nur das Absolute. Was anderes gibt es überhaupt nicht. Und das, was wir als sogenanntes Relatives wahrnehmen, sind nur Ausdrucksformen des Absoluten sozusagen. Letztlich ist alles dasselbe. Überall. So, das ist eigentlich meine Hauptphilosophie. Und ja, so richtig. Ja, manchmal mache ich so Übungen, kleine Übungen oder sowas, so dass man sich mal den Blick, also zum Beispiel, wer bin ich oder so, das bringe ich den Leuten gerne auch mal näher, so ja, solche Sachen. Aber so feste Sachen habe ich da eigentlich nicht so. Das ist so, ich mache es eigentlich immer abhängig von demjenigen, der mir gerade gegenüber sitzt sozusagen.
Bei der Aussage, alles ist das, da streikt dann der Verstand immer. Das ist genau, das sind so Sätze. Ja, ich habe die Erfahrung nicht, ja, die ja keine Erfahrung sein soll. Und alles ist das. Und dann gucke ich mich um und dann ist da vielleicht so ein weiter Fokus, ne, der nicht mehr etikettiert, der Verstand etikettiert nicht mehr die einzelnen Teile im Raum, die da zu sehen sind, aber alles ist das. Das taucht dir nicht so auf, ja.
Vielleicht als Tipp, richte lieber den Fokus auf dein Ich-Gefühl, dein Ich-Gewahren. Einfach die Aufmerksamkeit drauf richten. Kann man mit der Frage machen, wer bin ich? Kann man aber auch Nisargadatta Maharaj hat empfohlen, einfach im Ich Bin zu verweilen, in diesem Ich Bin-Gefühl zu verweilen mit der Aufmerksamkeit. Dieses Einheitsgewahren, das ist, wie soll ich das ausdrücken? Das ist nicht von dieser Welt. Also das ist so raum- und zeitlos. Ich hatte früher immer die Vorstellung, irgendwann bin ich mit allen Objekten irgendwie so verbunden, so irgendwie. Und dann merke ich das auch. Also so. Aber das ist nicht so. Es ist eher so, dass es keine Objekte mehr gibt. So, ja, also es gibt keine Objekte mehr. Es gibt dieses Subjekt-Objekt-Ding nicht mehr. Also natürlich gibt es das so funktional, dass ich reden kann und sprechen kann und in der Welt mich bewegen kann. Das gibt es schon, aber das ist so wie so ein, das wirkt jetzt auf mich wie so, ich weiß nicht, so unecht wirkt das, total unecht irgendwie so. Und das Echte ist dieses, das ist, wenn ich sage, weißt du, das bist du, ja, das bist du. Das, was du suchst, das bist du bereits. Und das sagt ja jeder immer im Satz. Also, aber es ist wirklich wahr, du bist es jetzt. Das ist, es ist so eine andere Ebene, ja. Es ist nicht so im Denken oder im, auch nicht im Herzen in dem Sinne so. Es ist mehr Raum- und zeitlos, ja. Es ist so, ich habe häufig so das Gefühl, als ob, wie soll man das ausdrücken, als ob das alles so meine Geschwister wären, die Dinge sozusagen sind wie Geschwister oder sowas. Das ist so man ist so auf einer Ebene mit allen. Also mit allem, mit wirklich allem. Also das kann der Staub zu meinen Füßen sein. Und ich bin genau, also ich bin verwandt mit diesem Staub irgendwie so. Ja, das ist aber nichts, was man denken könnte oder so. Das ist so einfach da. Und das Verrückte ist ja, dass das eigentlich auch bei dir jetzt ist. Ja, das, was du vermisst, das ist schon da. Und das ist einfach, es ist überlagert vom Mind Layer, so nenne ich das ganz gerne, so eine Schicht. Ja, das ist richtig so eine Decke. Das liegt da drüber und dieser Mind Layer, der zieht die ganze Aufmerksamkeit. Und dadurch bist du wie hypnotisiert. Weißt du, das ist so eine Art Hypnose. Rame Speisek hat es, glaube ich, so genannt, göttliche Hypnose, ja. Das Ego ist eine göttliche Hypnose. Ja, dann irgendwer hat man gesagt, du bist der Körper, du bist der Körper, du bist der Körper. Und dann hast du es immer geglaubt. So. Ja? So. Und das bist du ja auch materiell gesehen, jetzt so, als bist du es ja auch so. Das ist gar kein Zweifel, ja. Aber von dem, wie du dich selbst erlebst, in der letzten, also so wie ich es jetzt wahrnehme, bin ich das nicht mehr, dieser, ich bin nicht mehr dieser Körper als dieses Wasserglas. Also das ist kein, also da, das ist aber nicht so, dass man so damit, ja, es ist nicht so, dass man damit verschmelzen würde oder dass man das nicht mehr unterscheiden könnte, überhaupt nicht. Ja? Also die Unterscheidung ist voll da, aber gleichzeitig ist so eine komische mystische Einheit mit allem. Da, so. Und das war scheinbar vorher nicht da. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, wenn ich jetzt mich erinnere an früher, dann kann ich das auch im Grunde nicht erinnern, aber ich weiß, dass es früher auch schon da war. Das war eigentlich, das ist nichts Neues jetzt, was jetzt ist bei mir hier. Das ist nichts Neues, überhaupt nichts. Es ist eher, weil es eben, es führt in diese Raum- und Zeitlosigkeit. Ja, das ist der Punkt. Das ist irgendwie, wie Jesus sagte, es ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber es ist in dieser Welt und durch diese Welt in allem trotzdem. Also das ist so völlig alles auf einmal und nichts von all dem. Und da, du musst ja überhaupt keine Sorgen machen. Das ist die gute Nachricht, ja, weil jedes Wesen wird irgendwann in die absolute Leitfreiheit münden. Jedes Wesen. Jedes fühlende Wesen wird irgendwann da enden, weil wir das eigentlich nie verlassen haben. So muss man, ja, du hast das Paradies eigentlich nie verlassen. Du hast jetzt den Eindruck, weil das Leben eben so ist, und ja, du hast jetzt den Eindruck, du hast es verlassen und du sehnst dich danach zurück. Und wichtig ist, dass man das ehrlich alles zulässt, ehrlich alles, ehrlich spürt und sich dafür auch nicht selbst verurteilt, so, weil das ist gar nicht schlimm. Neulich habe ich mal gedacht, so Erleuchtung ist eine geträumte Lösung für ein geträumtes Problem. Ja, weil ja die sogenannte Erleuchtung, wenn wir sie jetzt hier versuchen, wenn ich sage, ab 29.04. dieses Jahr bin ich jetzt endgültig erleuchtet oder so, wenn ich das jetzt sagen würde, dann trifft das stimmt nicht. Ja, das haut nicht hin. So, weil das eben nicht zeitlich ist. Ja, und es wirklich das, was diese Magie, die da in dieser Nacht offenbar geschehen ist, das ist sozusagen so die Gegenhypnose gewesen. Ich hatte auch so sehr viel mit Ganesha zu tun, so. Hier, ich habe sehr viel zu Ganesha gebetet und hatte auch das Gefühl, dass er mit mir spricht, richtig so. Das war ganz verrückt. Ich habe das immer so erlebt, wie so ein, als ob da so ein kleiner Ottifant wäre, so. So ein kleiner Elefant irgendwie, und der hat dann immer mit mir gesprochen und so, richtig. Also, da kann man jetzt sagen, er hat wahrscheinlich zu viel Drogen genommen oder so, aber nein, da war ich nüchtern, als ich das erlebt habe. Und es wird von Ganesha, die Hindus sagen, dass Ganesha der Torwächter ist, der dann am Ende das letzte Chakra hier oben, da ist so ein Siegel irgendwie. Die Stirn ist versiegelt und der Ganesha kommt dann und macht das weg. Und das ist dann wie Befreiung, wenn das Siegel weg ist sozusagen. Dann passiert sozusagen. Das ist alles wunderschön so, ja, aber es ist im Grunde auch ein Traum. Es ist in einem Traum. Die Lösung passiert in einem Traum. Ja, für ein geträumtes Problem sozusagen. Hatte ich hier gerade so eine Einblendung. Warte mal, ich versuche mal das hier. Da kam gerade was rein. Irgendwie, ich habe das allerdings, das wird hier gleich wieder ausgeblendet immer. Ja.
Kopier dir die Fragen von YouTube rein, Jens.
Ah ja.
Das siehst du jetzt.
Ja, das Problem ist, dass das hier, ich habe das über das Smartphone und die, das blendet das
leicht. Ist es leichter für dich?
Wenn du es vorlegen könntest, ja.
Ich muss auch aber bald mal mir ein Fernglas anschaffen. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Patrick fragt oder schreibt, lieber Jens, folgt auf jeder gesuchten Ekstase nicht auch immer das Gegenteil, also ein Low oder gar Depressionen? Wird die Aufregung nicht nur von dem Ego gesucht?
Ja, danke, Patrick, für die Frage. Ich möchte das mal unterscheiden, Ekstase, wie du es nennst. Würde ich jetzt mal in die Kategorie tun, bedingte Samadhis oder bedingte Ekstasen, also dass man macht etwas, man meditiert vielleicht jahrelang oder so und dann irgendwann kommt ein Durchbruch. So, der geht aber wieder weg sozusagen. Da kommt man in ein Bewusstsein rein, man realisiert was und dann hinterher ist man wieder im Ego zum Beispiel. Ja, sowas gibt es. Die Inder unterscheiden ja zwischen Savikalpa Samadhi und Nirvikalpa Samadhi. Also das sind so Begriffe, ich habe das so verstanden. Savikalpa Samadhi bedeutet eigentlich bedingter Samadhi. Also ich mache was, um da was zu erreichen. So, das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Ich kann sozusagen Durchbrüche erzeugen. Durchbrüche ins Absolute kann ich erzeugen. Und danach folgt natürlich so eine Art, wenn man so will, das stimmt tatsächlich, so eine Art Katerstimmung hinterher, weil es ja wieder weg ist. Also ich habe das zum ersten Mal 1988 erlebt, in dieser Initiationsextase, die ich da erlebt habe. Und am nächsten Morgen war ich das gute alte Ego wieder und war ziemlich frustriert. So, deswegen würde ich das auf jeden Fall mal bejahen, deine Frage. Es geht aber letztlich, bei der eigentlichen Befreiung geht es um den Nirvikalpa Samadhi. Das ist der unbedingte, der bedingungslose Samadhi sozusagen. Und das ist der Samadhi, in dem wir eigentlich schon immer sind. Leider ohne es aktiv ja genießen zu können, offenbar die meiste Zeit. Und da gibt es weder ein Reingehen aktiv noch ein Rausfallen. Also das ist so völlig, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der also bedingungsloser Samadhi sozusagen, also bedingungslose Ekstase, die eben weder Beginn noch Anfang hat. Das ist eigentlich der Samadhi, der direkt in die Zeitlosigkeit führt sozusagen. So, und da gibt es eben keinen Kater mehr oder so, ja. Diese bedingten Samadhis oder bedingte Ekstasen, die sind auch wichtig. Weil es tatsächlich etwas ist, was man erreichen kann, sozusagen. Also ich kann Durchbrüche ja nicht forcieren in dem Sinn, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit sehr erhöhen, dass sie passieren. Ja, deswegen gibt es ja diese harte Zen-Meditation, wo so hart meditiert wird über Jahre, über viele Jahre häufig, dass die Leute auch so in Extremzustände kommen und dann solche Sachen, Durchbrüche ausgelöst werden können. Nur ist es dann entscheidend, eben da nicht stehen zu bleiben, bei dem wenn das so ein Durchbruch ist, wo man dann wieder rausfällt, zu sagen, es ist wichtig, da nicht stehen zu bleiben und sagen, dass die Gefahr ist sehr groß, dass man das, weil das überwältigend ist. So eine Erfahrung ist absolut überwältigend. Und ich hatte damals zum Glück gleich jemanden, so eine Art Mentor, also ein Freund, der mir das auch gebracht hat, diesen Guru, und der mir auch das Mantra gebracht hat. Und der hat mich damals schon sehr gut begleitet. Und der hat auch sofort gesagt, Mann, freu dich. Als ich ihm das hat, erzählte ihm das mit der Ekstase, dass ich das erlebt hatte und dass der Guru da im Traum erschienen ist und so. Und dann sagt er, Mann, das ist ja Gnade pur. Und freute sich wie so ein aufgeregter Flummi. So, also war unglaublich glücklich darüber und hat gesagt, das ist, und ich habe dann auch gleich gesagt dazu, nein, das ist aber keine Erleuchtung. Nein, nein, sagt er, das ist nicht die Erleuchtung, das ist der Anfang sozusagen. Oder es ist Gnade, er hat das Gnade genannt damals. Ja, und das ist wichtig, dass man da nicht so stehen bleibt an dem Punkt. Also man kann schon gewisse Dinge tun, und wenn es einen dahin, wenn ich jetzt den Wunsch habe, ich möchte jetzt mal so wirklich so eine Ekstase erleben. Ich möchte mal endlich mal wissen aus eigener Erfahrung, worüber reden die ja eigentlich immer alle so, ja? Und da kann man was für tun. Da kann man Dinge tun. Tantrisch arbeiten, man kann so viel machen, also Yoga, Hatha-Yoga, Bhakti-Yoga, alles Mögliche gibt's. Für jeden was dabei im Grunde.
Kospa schreibt, danke liebe Isabella, danke lieber Jens für euer Gespräch. Das kommt bei mir sehr ehrlich und authentisch an. Vielen Dank.
Dankeschön.
Naschma einschreibt, hatte mal eine tiefe Erfahrung gemacht, in der ein Erkennen war, dass ich immer nur auf der Suche nach mir selbst war. Das war so ein tiefes, fast berauschendes Gefühl. Ich hätte die ganze Welt umarmen können.
Wie war der Name nochmal?
Nochmal lesen?
Nee, der Name.
Neshma 1.
Neshma 1, okay. Ja, danke Neshma 1 für deinen Beitrag. Ja, hört sich gut an, hört sich gut an. Kann ich gar nicht so viel zu sagen gerade, merke ich. Ja, genau, die Suche nach mir selber, ja. Das ist, ich könnte es jetzt radikal sagen, es gibt nur dich selbst. Nicht im Ego-Sinne natürlich, ja, aber das, was dich ausmacht, ist das Einzige, was existiert. Nur es ist eben raum- und zeitlos und daher überall und nirgends sozusagen, ja. Also, es ist die Suche nach Selbsterkenntnis. Erkenntnis ist immer letztlich die Suche nur nach dir selbst, immer. Und du wirst auch nur dich selbst finden können. Das ist mir noch gerade eingefallen zu dem Einheitsgewahren. Ken Wilber hat das ja One Taste genannt, fand ich ganz gut, der eine Geschmack. Und genau das ist es auch irgendwie. Es ist so, als ich vorhin das sagte mit den, ich fühle mich mit allem irgendwie verschwistert, verbrüdert oder so, ja. Es schmeckt alles nach mir irgendwie. Aber das ist nicht im Ego-Sinne. Das ist, es schmeckt alles nach ich. Irgendwie nach dem absoluten Ich sozusagen. So schmeckt, es hat alles denselben Geschmack. So, ja, das trifft es eigentlich ganz gut so. Und das, es gibt nur das. Es gibt nur das. Und da, ob man das jetzt direkt, weiß in dem Sinne, dass man es ist, so hundertprozentig, oder eben nicht, das ändert aber an der Tat, das ändert an der Tatsache nicht. Also, sag mal, der unbewusste Gott ist genauso göttlich wie der bewusste Gott, sozusagen. Göttlich ist alles, jeder, ob er das weiß oder nicht. Ob er drüber nachdenkt, ich gehe mal davon aus, dass man ein Wasserglas dann nicht drüber nachdenkt, was es ist, aber es ist auch das.
Der Patrick sagt danke für deine Antwort, Jens.
Gerne, gerne.
Patrick hat dich das mit der Ekstase gefragt vorhin. Mhm. Und Kospar schreibt, lieber Jens, ich würde gerne wissen, ob du dich mit allen anderen Menschen, in Klammern Nachbarn, Arbeitskollegen, vollends verbunden fühlst. Ich kann es intellektuell verstehen, aber ich kann es nicht fühlen.
Danke für die Frage. Die Antwort ist ja. Also, wobei da, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erläutert, es ist nicht so, dass da so subjekt-objektmäßig was verbunden ist in dem Sinne so. Also, es ist eher so, dass meine Nachbarn eigentlich, ja, dass die schmecken auch nach mir. Alles schmeckt nach mir. So, es ist alles das eine. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es hat alles diesen einen Geschmack und ich habe jetzt erst seit in den letzten Monaten richtig realisiert oder erlebe das ständig, was überhaupt Menschenliebe bedeutet. Früher konnte ich Menschen nicht so gut lieben. Irgendwie fiel mir leicht, Tiere zu lieben, die Natur zu lieben und so weiter. Aber Menschen zu lieben, das fiel mir lange Zeit schwer. Und diese Menschenliebe ist ein sehr gutes Indiz eigentlich für Transzendenz. Man kann irgendwann gar nicht mehr anders, als alles zu lieben. Aber das ist auch nicht eine emotionale Liebe, sondern so eine ganz, ganz tiefgehende, existenzielle, so ein Verbundensein, so ist es eher, so ein totales Verbundensein. Und weil man das überall so schmeckt, sozusagen, dass das eine, das Wahre, sich selbst eben die Wahrheit, kann man eigentlich auch nicht wirklich sich über aufregen oder wütend sein. Oder kann ich gar nicht irgendwie. Also ich, klar, im Alltag kommt das mal vor, so das kann auch mal so ein Freund mal einen Streit geben oder so. Aber das ist alles nicht wirklich so für mich. Das ist so, naja, es ist halt the show must go on, so irgendwie. Und da könnte ich fast sagen, ja, ich reg mich dann künstlich auf oder so. Ja, es ist irgendwie nicht mehr, also ich kann nicht mehr hassen. Kann ich nicht, das ist unmöglich. Also es ist überall nur Liebe, Verbundenheit, auch mit Menschen genauso. Also es ist überhaupt kein Unterschied. Bei Menschen ist es sogar jetzt besonders stark so, eigentlich die Liebe, weil ich so das menschliche Dilemma jetzt ja durch eigene Erfahrung auch immer besser kennengelernt habe. So. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, da drin zu stecken im Leid oder jetzt mal unabhängig von der spirituellen Suche. Ja. Also das menschliche Leben hat eben eine Menge Schmerz und Leid auch parat. Und ich musste auch durch sehr viel durchgehen dabei und muss es wahrscheinlich noch irgendwie. Also das Leben ist auch Schmerz und Leid so. Und wenn man das letztendlich dann transzendiert, oder wie soll man das nennen? Ja. Transzendiert. Es gibt doch Schmerz, aber es gibt keinen, also es gibt Leid, aber keinen Leidenden. So muss ich es ausdrücken. Ja, da ist einfach, wenn ich gucke, was ist hier jetzt da, da ist natürlich noch so eine Art Ich-Gefühl im Kopf, aber das bin ich nicht, dieses Ich-Gefühl. So, das ist auch bei mir im Wachzustand da. So ein Ich-Gefühl, so ein Denkzentrum ist natürlich da, aber das hat keinerlei Substanz. Das ist keinerlei, das ist nichts dahinter, überhaupt nichts. Das ist eher so, wenn ich jetzt, was ich früher häufig gemacht habe, wer bin ich so, wenn ich das mache, wenn ich das so denke, so, wer bin ich? Da ist einfach nur noch nichts. Nichts und alles zugleich. So, ja, also gibt keine Antwort und irgendwie ist aber auch alles die Antwort. Da ist einfach eine Menge Mitgefühl und ganz besonders mit Menschen jetzt auch, ja. Ganz starkes Mitgefühl, so. Allgemein, mit jedem eigentlich.
Der Patrick, der schreibt, lieber Jens, du sagst, es gibt nur mich selbst. In welchem Sinne können Menschen im Außen einen dann gut tun? Sind sie nur ein Spiegel meiner selbst?
Wenn du dich getrennt fühlst, sind sie ein Spiegel deiner selbst. Patrick, es ist schwierig, da mit Logik weiterzukommen. Ich spüre gerade so einen Versuch, da irgendwie so das verstehen zu wollen irgendwie. Ja, also das, was ich sage, so irgendwie, verstehen zu wollen. Ich kann das gut verstehen, weil mein Verstand, der versucht dasselbe andauernd. Ja, also ist auch immer noch so, dass mein Verstand immer wieder so rumgrübelt irgendwie so. Ich mache zum Beispiel ganz gerne mal so, dass ich mich in den Wald setze und dann philosophiere ich so über die Natur dieser Einheit und dann versuche ich, die mit dem Verstand zu erfassen. Habe ich schon mehrfach so jetzt versucht, weil ich habe auch gesagt, Mensch, dann kannst du vielleicht besser drüber reden oder so. Worin besteht denn das? Dann habe ich das versucht so zu analysieren, aber der Verstand, der kommt da gar nicht ran irgendwie. Der ist da so wie außen vor. So, das ist so eine andere Ebene. Und deine Frage ist schwierig zu antworten für mich. Weil also Menschen tun ja grundsätzlich, wir sind soziale Wesen. So auf dieser ganz normalen, dualen Ebene ist der menschliche Kontakt wichtig für den Menschen. Das sieht man ja auch, wenn Menschen sehr einsam sind, werden sie häufiger krank. Ja. Aber so im absoluten Sinne brauchst du eigentlich nichts und niemanden. Aber das wird dir nicht helfen, das Leben besser zu bewältigen. Und wenn ich sage, es gibt nur mich selbst, ja, ich muss immer dazu, das ist nicht in einem Ego-Sinne, ja. Also nicht bitte dieses Ich-Gefühl jetzt sich vorstellen als unendlich sozusagen. Das ist es nicht. ja, dieses Ich-Gefühl, was sich hier auf das denkt, das ist, auf den Ich-Gedanken bezieht, ja, damit passiert überhaupt gar nichts. Also, Gedanken gehen zurück natürlich, werden weniger so, ja, aber damit passiert überhaupt nichts. Das bleibt einfach so. Und von da aus kann ich das natürlich nicht sagen. Wenn ich das von da aus sagen würde, wäre ich ein Egomane sozusagen. Ja, also dieses, wenn ich sage, es gibt nur, deswegen sage ich auch ganz gern, das bist du. Ja, das ist ja dieser Spruch, Tatvam Asi. Ja, das ist, heißt ja nicht, das bin ich. Also kann ich zwar auch sagen von mir, aber das Eigentliche ist ja bei dem Spruch, das bist du. Ja, das sage ich dir ja jetzt. Das bist du jetzt. Punkt, Ende, aus. Und es lohnt sich, dieses Ich-Gefühl zu untersuchen und die Aufmerksamkeit darauf zu richten, weil selbst dieses Ich-Gefühl ist aus diesem Absoluten sozusagen gemacht. Ja, das ist, selbst das Ich-Gefühl besteht daraus. Und in diesem Ich-Gewahren, in diesem Ich-Gefühl, kann man es letztlich auch durch Selbsterforschung, denke ich mal, also ich habe diesen Selbsterforschungsweg nicht bis zum Ende so, bei mir war es am Ende Hingabe. Ich weiß nicht, ob man das konsequent durch, wer bin ich, ob man das komplett ohne Hingabe am Ende, weiß ich nicht, ob das geht, aber man kommt da sehr weit damit, indem man das Ich untersucht, erforscht. Also ich in einem Sinne von selbst. Ja, der eine Geschmack, das ist so sehr unpersönlich. Ja, aber du bist total vertraut damit. Ja.
Neshma 1 schreibt Danke und Kospa schreibt Dankeschön für die Antwort. Davon bin ich noch sehr weit entfernt. Ich weiß wohl, dass wir alle eins sind, aber ich möchte mit einigen Menschen nicht eins sein. Ich bin wohl noch zu viel im Ich.
Dankeschön dafür, ja. Das kann ich gut verstehen und es ist ja auch nicht so, dass du mit diesem Menschen materiell oder so eins sein musst, ja. Das hatte ich ja vorhin versucht zu erklären, die Natur des Einsseins sozusagen ist nicht von dieser Welt, ja. Also das ist so, so transzendent, dass, da brauchst du keine Sorge zu haben. Also. Und dass du jetzt sagst, du bist davon noch weit entfernt. Der Eindruck mag jetzt bei dir so sein, aber ich kann nur sagen, das kann sehr täuschen. Ja, ich kann nur die Haltung empfehlen, anzuerkennen selber, dass man es nicht weiß einfach, wo man steht. Ich habe lange auch während meines langen Erwachensweges habe ich auch immer wieder versucht, rauszukriegen, wo stehe ich denn jetzt so. Und mal war ich da wohl wahrscheinlich näher dran an der Wahrheit als andere Male. Also mal war mehr Illusionen vorherrschend, dann war wieder mehr Ehrlichkeit wieder, hat sich dann durchgesetzt wieder. Jetzt habe ich einen Faden gerade verloren. Mittendrin mal wieder. War wohl nicht so wichtig. Ach so, das mit dem Ja, dass man das nicht weiß. Ja, man kann das unheimlich schwer, man kann es noch nicht mal von sich selber sagen, wo man steht. Also ich kann nur in der Rückschau sagen, dass ich meistens schon irgendwie falsch lag damit, mit der Einschätzung. Und erst als ich dann das mit dem Mantra, also ich habe dann einfach beobachtet. Ich habe immer wieder die Vergangenheit analysiert und habe dann irgendwann das Mantra, dieses Gayatri-Mantra, plötzlich von innen verstanden immer mehr. Und habe dann auf einmal verstanden, dass es eben nicht nur eine Welt gibt oder ein Ego, sondern dass dieses Ego sozusagen drei Ebenen hat. Drei Bewusstseinsebenen sozusagen oder ja, drei, in drei Welten sozusagen existiert, dieses Ego. Und lass es doch einfach offen, wo du stehst. Das weißt du, das kann niemand sagen. Hermann Hesse hat das mal so schön gesagt in einem seiner Bücher. Niemand kann das von sich selber sagen, wo er selber steht. Wie hat er das genannt? Im Verbrecher, da wartet der Heilige. Und im Heiligen, da ist schon, im nächsten Leben ist er dann Verbrecher plötzlich. So, also das, niemand, die Wege des Herrn sind unergründlich. Weil ja auch die Wege selber, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, hier mein Weg so und so, der, ne, das ist bei jedem so, das ist ja nicht so. Wenn das bei jedem so wäre, dann könnte man das vielleicht leichter beurteilen oder so, aber die Wege sind ja so verschieden wie die Menschen, die sie gehen. Also so zahlreich, wollte ich sagen, wie die Menschen, die zahlreich sind, ja.
Der Patrick schreibt, danke für deine Antwort, Jens. Ich habe eine Frage noch, Jens.
Gerne.
Hast du das Gefühl, auch manchmal außerhalb deines Körpers zu sein?
Ja, jein. Also nicht so im Sinne einer Astralwanderung sozusagen. Das ist nicht so mein Metier. In Ekstasen gibt es keinen Körper mehr oder so. Da bin ich weder im Körper noch außerhalb. So. Das kenne ich sehr gut, aber so, dass ich jetzt so eine bewusste Astralerfahrung, es gibt ja so Menschen, die ganz bewusst so erfahren haben, ihren Körper zu verlassen und dann auch sich frei bewegen zu können mit dem Astralkörper. Das habe ich so nicht erlebt. Was ich im Jahr 2000 mal erlebt habe, war, dass ich gesehen wurde an Orten, wo ich nicht war. Und das war dreimal passiert damals. Damals war ich ja in dieser Erwachensphase so, dass ich dachte, jetzt, das ist die Erleuchtung und so. Und dann wurde das noch verstärkt durch die, plötzlich sagte eine Freundin von mir so, wie war es denn noch auf der Party? Und habe ich gesagt, wieso, ich war doch gar nicht da auf der, deswegen eine Uni-Party. Ich war doch gar nicht auf der Uni-Party. Wann mal, jetzt am Wochenende? Nee, war ich nicht. Ich wollte unbedingt hin, habe ich denn erzählt. Ich wollte unbedingt hin und bin dann aber zu müde gewesen, bin eingeschlafen. Und dann hat diese Frau mich da gesehen auf der Party. Und ich habe ihr gefragt, hat sie mich nicht verwechselt? Also nein, das warst du hundertprozentig. Und dann habe ich gedacht, wieso hast du nichts gesagt? Wieso hast du mich nicht angesprochen? Ja, nee, du sahst so beschäftigt aus. Du hast da wohl jemanden im Auge gehabt oder so. Ich hätte so ein Weizenbier getrunken, wie ich das immer gemacht hätte. So. Und ich war definitiv nicht da auf der Party. Und es ist dreimal gab es solche Situationen. So, davon wusste ich aber nichts. Das ist unbewusst sozusagen. Ich habe da irgendwie mit meinem Astralkörper unbewusst meinen Körper wohl verlassen und bin erschienen irgendwo. Also sichtbar. Das war zweimal diese Frau, die mich gesehen hat, und einmal ein Freund von mir. Das war dann nochmal an so einem Badesee. Da war ich angeblich an so einem Badesee. Genau dasselbe Ding. Ich wollte an den Badesee fahren, habe aber noch gedacht, ach, mach's mal ein Mittagsschläfchen. Und als ich wieder aufwachte, da war es dann irgendwie schon abends, oder hatte ich keine Lust mehr auf Badesee. Und dann habe ich meinen Freund getroffen und hat gesagt, na, wie war's und so. Und der hatte mich da auch gesehen, ja, an dem See. Und ich weiß noch, wie ich einschlief, da hatte ich so ein Bild von diesem See, so einen Eindruck. Ja, als ob ich da wäre, so. Aber ich bin dann eingeschlafen. So, das ist so das, ja. Ich glaube, das nennt man Bilokalisation, sowas. ein bisschen City, ein kleines Wunder.
Kostbar schreibt, oh ja, danke für den Tipp, dass man anerkennen soll, dass man nicht weiß, wo man steht und man sollte es offen lassen. Ja. Das ist hilfreich und erleichtert. Dankeschön, schreibt Kostbar.
Gerne. Man kann eine Ahnung kriegen, wo man vielleicht irgendwie ist. Aber das kann sehr, sehr täuschen. Also wirklich die beste Haltung ist einfach, das komplett loszulassen. Ich kenne diesen Drang, sich selbst beurteilen zu wollen. Und das wissen zu wollen. Aber ich weiß es jetzt noch nicht mal, wo ich endlich in dieser Klarheit bin, wo ich sage, also jetzt fühlt sich's wirklich so an, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Ich weiß jetzt, dass es das, was jetzt hier erlebt wird, ist das, wonach ich immer gesucht hatte. So. Und trotzdem kann ich es immer noch nicht mit dem Verstand fassen, sozusagen. Ja, der Verstand ist einfach das falsche Werkzeug dafür, um da irgendwas drüber sagen zu können. Es kann ja auch sein, dass in 2 Jahren nochmal irgendwas so, da sind die dritten 12 Jahre denn von meinem Weg sozusagen. Ich habe jetzt nur 10 Jahre vollendet von dieser dritten Stufe sozusagen. Ja, also 2012, 2024 wäre der nächste Termin. Wer weiß, in 2 Jahren. Aber das ist alles so unwichtig eigentlich. Es ist auch deshalb unwichtig, wo man steht, weil alles gleichwertig ist. Alles ist gleich geliebt, alles ist gleich göttlich. Ja? Wissen ist nicht besser als Unwissen. Also vom Denken aus, also der Verstand sagt dann, oh, wieso, Wissen ist doch viel besser als Unwissen. Aber nein, im absoluten Sinne, im Sinne einer Wertigkeit, ja, ist es alles gleichwertig. Ja? Es ist ein wissender Mensch ist kein bisschen besser als ein unwissender Mensch. Wollt ihr das Gayatri-Mantra mal hören? Oder ich frage ja dich mal jetzt, Isabel, soll ich das mal rezitieren?
Auf alle Fälle, ja, gern.
Ja, dann mache ich das mal. Wir haben ja noch ein paar Minuten, haben wir noch.
Ja.
Also ist das Gayatri-Mantra eines der ältesten vedischen Mantren. Svaha Tat Savitu Varenyaha Vago Devasya Dimai Diyo Yona Prachodayat Aum Burbuva Svaha Tat Savitu Varenyaha Vago Devasya Dimai Diyo yona prachodayat Aum Bho bhuva svaha Tat zavitu varenyaham Pago devasya dhimahi Diyo yona prachodayat Aum Shanti, Shanti, Shanti.
Dankeschön. Das hat sofort eine entspannende Wirkung hier bei mir gemacht. Also ja, für den Körper auch. Und die auf deine Frage, soll ich das Mantra mal vortragen, schrieb Kostbar auch. Ja, vielen Dank, Jens.
Ich habe das, als ich das das erste Mal gehört hatte, auch so ähnlich erlebt. Plötzlich war alles irgendwie stiller, so habe ich das erlebt. Ich fuhr auch Stunden danach noch. Ich fuhr dann irgendwann nach Hause mit dem Auto damals. Und im Auto saß ich dann, merkte nur, dass irgendwas anders war. So irgendwie stiller oder friedvoller, ja. Dieses Mantra hat mich durch meine finstersten Zeiten begleitet, durch meine Depression. Vielleicht hat es sogar dafür gesorgt, dass ich mich nicht umgebracht habe in den Depressionen. Es ist die ganze Zeit ein treuer Begleiter gewesen. Und ich rezitiere das auch heute immer noch. Die Bedeutung ist so ein bisschen, es ist im Grunde ein Gebet um Erleuchtung, um Befreiung, ja, genau. Gleich, es hat aber auch so einen mystischen Teil, dieses Bur, Bu, Wa, Sva, das ist so, das sind die drei Welten, grobstofflich, feinstofflich, kausal. Tat ist das Absolute und Savitur ist die Sonnengöttin oder, ja, Savitur ist eine Sonnengöttin oder Gott, ich weiß gar nicht genau, welches Geschlecht, ist auch nicht so wichtig. Savitur, Varenyam heißt einfach nur verehren. Und dann kommt, die beiden letzten Zeilen sind ja das Gebet um geistige Befreiung. Man muss noch nicht mal die Bedeutung kennen von dem Mantra, es wirkt trotzdem.
Kostbar schreibt wunderbar, ich hatte meine Augen geschlossen und es war sehr schön. Vielen Dank.
Ja.
Wir haben noch 4 Minuten und da im Chat keine Frage auftaucht, hätte ich noch eine.
Gerne.
Jens, was sagst du denn zu Therapien? Also würdest du sagen, setz deine Aufmerksamkeit ja, auf das Innere, auf das Ich-Gefühl oder hältst du Therapieformen auch für sinnvoll?
Hängt davon ab, was für ein Problem vorliegt. Also Therapie im Sinne einer spirituellen...
Also Psychotherapie, Traumatherapie oder zum Beispiel, wenn jemand Depressionen hat, würdest du Therapie für sinnvoll empfinden? Oder hast du es für dich auch als sinnvoll empfunden?
Ja, sehr, ja. Also es gibt gewisse psychologische oder psychische, ja, man könnte sagen, vielleicht Probleme, ja, die man auch nur auf der Ebene lösen kann. So. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das wird man aber auch, es ist schwer zu verallgemeinern. Mir hat Therapie geholfen. Ich habe Gesprächstherapie gemacht mehrfach und hat mir sehr geholfen, meine Familiengeschichte sozusagen aufzuarbeiten, mich selber besser zu verstehen, meine Eltern, meine Familie besser zu verstehen und hat sehr viel Entspannung in diese Familienproblematik, die ich erlebt habe, reingebracht. So. Und ja, ist eine gute Sache, aber es ist jetzt nichts, wodurch man jetzt irgendwie erwachen würde oder könnte oder so. Aber wie gesagt, es gibt ja sowieso nichts, was man da machen könnte in dem Sinne so. Außer, dass alles seinen Sinn hat, was man tut auch. Das ist das Verrückte ist, man kann eigentlich nichts tun, aber alles, was man tut, ist auch irgendwie dann okay, wenn es geschieht. So. Also ja, wenn du dich zu Therapie hingezogen fühlst oder das als eine gute Sache empfindest, falsch machen kann man nichts. auf dem spirituellen Weg kann man eigentlich nichts falsch machen. So. Das wird sich vielleicht, glaubt man nicht, aber ist so.
Ich habe auch schon Therapie hinter mich gebracht, wegen Liebeskummer, vor vielen Jahren. Weil ich habe so die Idee, dass jetzt habe ich die Idee, dass das so ein Rumsuchen und Schauen in dieser Geschichte ist. Und so ein Konzentrieren auf die Illusion, auf die Geschichte. Und heute würde mir das mehr behagen, direkt der Frage nachzugehen, wer bin ich? Aber das ist wohl für jeden auch anders. Also und bei Trauma, ich meine bei richtig schweren Traumata, also richtig richtigen, ne? Heute ist, empfinde ich das so ein bisschen auch als Hype, diese Trauma-Thematik. Vielleicht liege ich falsch. Da natürlich ist es, wenn solche Flashbacks kommen oder so, sicher wichtig, weil man sonst ja da drin hängt. Ne? Aber ansonsten, wenn ich mich mit dieser Geschichte jetzt bei mir dauernd beschäftige, die ja so und so gedanklich immer wieder auch auftaucht, ne? Und dann mal Identifikation da ist und leiden und mal nicht, dass aber dieses Besprechen dauernd bei einem Therapeuten jetzt für mich persönlich eher fühlt sich nicht gut an.
Ja, du hast es ja schon so beschrieben alles. Ne? Also du hast es in dem Maße gemacht, wie du es so gebraucht hast. Und ich sag mal so, gewisse psychische Probleme brauchen einfach eine Therapie, manche so. Und wenn die dann, es geht einfach nur darum, den Körper funktionsfähig zu kriegen. Den Körperverstandmechanismus ist ja eine Einheit letztlich, dass der funktionieren kann, dass man das Leben ganz normal bestreiten kann. Und dass man die Dinge tun kann, die man tun möchte. Das ist wichtig. Dass man dazu in der Lage ist. In der Depression ist man dazu nicht in der Lage. Ja. Deswegen musste ich Therapie machen. Für mich war Therapie eine Zeit lang gut, aber ich würde auch sagen, irgendwann ist dann auch, das merkst du dann auch selber, hast du es ja genau gesagt. Also jetzt wirst du dich zu anderen Dingen hingezogen und ist auch dann richtig, dem nachzugehen. Dann scheint jetzt Therapie für dich nicht angemessen zu sein gerade, wenn du das so empfindest. Ja, man kann da sehr gut nach seinem Empfinden gehen, nach dem eigenen Empfinden.
Ich habe, jetzt haben wir schon eins nach.
Ja,
danke. Abschließend, vielleicht darf ich das noch erwähnen. Ich habe mal einen Satz angesehen beim sehr bekannten Lehrer. Da hatte ein älterer Herr Jahrzehnte Depressionen gehabt auch. Und dann ist er da so durchgeführt worden, also ins Zeugenbewusstsein eigentlich. Und wurde dann gefragt vom Lehrer, darf denn jetzt die Depression da sein? Und er hat gelächelt und hat gesagt, ja, darf da sein jetzt. Also er hat überhaupt kein Thema mehr mit dieser Depression, die da vorne dran lief. Ne? Ja.
Ja. Ich musste das auch akzeptieren, meine Krankheit sozusagen, dass es immer wieder kommt. Ja? Aber ja.
Ja.
Macht es vieles dann, vieles wird dann leichter, wenn man das annehmen kann. Ist ja nicht immer gegeben. Okay, gut, ja. Kommen wir mal zum Ende jetzt langsam. Okay, kannst du noch vorlesen?
Du ja, müssen wir dann genau am Ende kommen. Ja. Kospar schreibt, also jemand hat sich noch bedankt, der Patrick, für das Mantra. Mhm. Und Kospar schreibt, bei Depression mein Tipp, bitte das Buch Codex Humanus lesen. 3 Bände sind das und Kospar schreibt weiter. Ich habe keinen Deal mit dem Verlag. Ach so, okay, sie gibt da nochmal abschließend einen Tipp dazu.
Okay, ist angekommen.
Alles ja. Klar.
Gut, ja. Dankeschön.
Vielen Dank, Jens. Vielen Dank.
Danke euch auch allen.